Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Work and Family Podcasts und auch der ersten Podcast-Folge im März, einem sehr spannenden Monat, denn der März ist der Monat der Aktionstage. Letzte Woche ging es schon los, am 29. Februar zwar, und zwar mit dem Equal Care Day, der, wenn es kein Schaltjahr ist, eigentlich am 1. März ist und ein ganz besonders wichtiger Tag ist, weil er nämlich zum Ziel hat, mehr Bewusstsein für die ungesehene und oftmals auch unbezahlte Care Arbeit zu schaffen. Ein wichtiges Thema, vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Veranstaltung dazu auch besucht, online oder in Präsenz. Und wie gesagt, das ist nicht der einzige Aktionstag im März, denn am 6. März schließt sich direkt der Equal Pay Day an, der auf die immer noch vorhandene Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern aufmerksam machen möchte. Und auch darüber lohnt es sich zu sprechen, denn dieser Gender Pay Gap, der liegt unbereinigt immer noch bei 18% laut Statistischem Bundesamt und bereinigt bei 6%. Diese beiden Effekte, sowohl der Gender Care Gap, also sprich die Lücke zwischen der Care-Arbeit, die von Frauen mehr geleistet wird als von Männern, und auch dem Gender Pay Gap, die wirken sich negativ auf die finanziellen Möglichkeiten von Frauen aus. Denn wenn Frauen aufgrund der Care-Arbeit weniger Erwerbsarbeit leisten können und dann auch noch weniger Geld für dieselbe Arbeit bekommen, dann hat das natürlich finanzielle Auswirkungen, die vor allem im Alter, also dann, wenn der Rentenbezug eigentlich erfolgt, spürbar werden. Und aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht so wichtig, sich mit dem Thema Finanzen zu befassen und das idealerweise so früh wie möglich. Daher freue ich mich, in der heutigen Folge Dr. Birgit Happel zu Gast zu haben, die als Expertin für Finanzbildung in dem Umfeld wertvolle Aufklärungsarbeit leistet. Und wir steigen jetzt direkt ein ins Gespräch und ich hoffe, dass du da viele Impulse und Anregungen für dich mitnehmen kannst.
Ja, Birgit, vielen Dank, dass du zu Gast in meinem Podcast heute bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und für all diejenigen da draußen, die dich noch nicht kennen, würde ich schon direkt mit der ersten Frage starten, nämlich, wer bist du und vor allen Dingen, was machst du?
Ja, vielen Dank, liebe Stefanie, ich freue mich auch sehr, weil wir hatten uns ja auf der Her-Career-Messe getroffen und da haben wir auch schon uns ausgetauscht. Ja, ich bin Referentin für finanzielle Bildung und finanzielle Gleichstellung. Und ich habe auch eine Finanzbildungsplattform, Geldbiografien, und bin schon seit 2010 in dem Bereich der finanziellen Bildung tätig. Vorher in meinem ersten Leben, sage ich immer, war ich Wertpapierberaterin bei einer Bank. Also ich habe nach der Bankausbildung eine Wertpapierberaterinnen-Ausbildung gemacht und bin dann aber auch noch zum Studium. Ich habe Soziologie studiert und in den Nebenfächern VWL und Psychologie. Und nach meiner Familienzeit ist es mir auch wie vielen Müttern nicht so gut gelungen, wieder dann in ein festes Arbeitsverhältnis reinzukommen, beziehungsweise die Bedingungen, die gestellt wurden, die konnte ich mit meiner Familie nicht vereinbaren. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich habe dann auch später noch meine Dissertation geschrieben mit 40, um dann auch mir noch ein zusätzliches Standbein zu schaffen oder dann meine Nische auch auszubauen.
Ja, du hast ja schon angesprochen, du bedienst eine Nische. Also wie kam es so dazu, dich auf das Thema Finanzen und Frauen zu konzentrieren? Also was war da so der Antrieb oder die Idee dahinter?
Also nur zur Einordnung, mein Schwerpunkt ist zwar auch Frauen, aber mein Thema ist größer. Ich arbeite zum Beispiel viel mit Multiplikatorinnen aus der sozialen Arbeit, wo ich einfach auch dieses ganze Thema finanzielle Grundbildung mit einbringe, weil das auch in ihren Ausbildungen oder im Curriculum gar nicht vorkommt. Und ja, Frauen und Finanzen, damit habe ich angefangen, da hast du schon recht. Und da wurde dann auch meine Arbeit jedes Jahr politischer. Also erst dachte ich gebe eben meine Erfahrungen aus der Wertpapierberatung weiter. Praktisch, ich habe ja die Seiten gewechselt sozusagen, dann von der Gegenseite in Anführungsstrichen. Und dann habe ich aber das ja auch selbst am eigenen Leib gesehen. Wir hatten ja auch Pflegeverantwortung, das weißt du ja auch, dass man dann so denkt, was ist denn hier eigentlich los? Wie, ne? Und dann, ich habe zwar Soziologie studiert, aber trotzdem war mir das jetzt nicht so, diese ganzen Zusammenhänge mit der unbezahlten Arbeit, das war mir dann doch jetzt auch nicht so offensichtlich, wie eben die Diskriminierung dann auch stattfindet oder wie dann auch die Frauen ausgebremst werden. Und insofern ist dann meine Arbeit immer politischer geworden. Und dann habe ich eben auch dieses Gleichstellungsthema noch dazugenommen, weil Gleichstellung und finanzielle Unabhängigkeit oder Finanzbildung, das muss auch gemeinsam, also zusammen gedacht werden. Also die finanzielle Selbstbestimmung an sich, die zahlt ja auf die Lebensqualität ein und Gleichheit und dass alle Menschen gleich sind, ist ja auch im Grundgesetz verankert. Also in diesem Jahr haben wir 75 Jahre Menschenrechte. Da war ich auch im Sommer auch noch mal in München auf einer Veranstaltung. Und ja, auch die Förderung der Gleichstellung ist gesetzlich verankert. Und wenn wir uns aber die Zahlen zur ökonomischen Situation von Frauen anschauen, dann sehen wir ja, dass da eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft in Deutschland. Und manchmal lasse ich in Seminaren so eine Wortfolge erstellen, so zu den ganzen Gender Gaps. Und es ist wirklich unfassbar, wenn man dann diese Zusammenschau, wenn man sich die Zusammenhänge anschaut und ja, Ungleichbehandlung, Diskriminierung, Gender Bias, Sexismus, die Abwertung der unbezahlten Arbeit, alles spielt miteinander dann zusammen und führt eben dazu, dass die Frauen in ihrer Existenz bedroht sind.
Da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen für all diejenigen, die sich jetzt im Detail noch nicht so mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Was ist denn so aus deiner Sicht oder wo siehst du den Zusammenhang zwischen finanzieller Unabhängigkeit und Gleichstellung? Also wenn du das jetzt mal in also einfachen Worten diesen doch komplexeren Zusammenhang erklären sollst, wie funktioniert das gemeinsam oder warum ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen?
Ja, genau. Also die letzte Statistik zur unbezahlten Arbeit in Deutschland, die war aus dem Jahr 2016 und da wurde gezeigt, dass Frauen 2 Drittel unbezahlte und 1 Drittel bezahlte Arbeit übernehmen. Und bei den Männern ist es genau umgekehrt. Und das hat natürlich kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen auf ihre Finanzen, ihre Geldbiografie, ihre Erwerbsbiografie und ganz besonders natürlich dann später auch auf die Rentenansprüche. Und wenn wir Care als Wert im Leben schätzen und uns um andere kümmern wollen, dann müssen wir dann eben aufpassen, dass es uns nicht den existenziellen Boden unter den Füßen wegzieht.
Absolut, ja.
Und da sieht man halt die ganze Schieflage auch in der Gesellschaft, also diese Schieflage des Care-Systems, dass es überwiegend von den Frauen geschultert wird. Und deswegen muss halt auch Care als Querschnittsthema auf die politische Agenda, weil im Moment tragen die Frauen die ganzen Risiken.
Ja. Was braucht es denn dann aus deiner Sicht? Also, du hast jetzt viel über dein politisches Engagement schon gesprochen. Was braucht es denn aus deiner Sicht auf politischer, struktureller Ebene, um diese bestehenden Gaps zu schließen, ne? Also wenn wir jetzt den Gender Care Gap nehmen und den Gender Pay Gap oder auch den Gender Pension Gap, also wo sind denn da so die Ansatzpunkte, wo du auch wirksam wirst, um da einen Teil dazu beizutragen, dass diese Lücke sich schließt perspektivisch?
Ja, zum einen geht es halt darum, gerade wir bekommen ja jetzt in Deutschland auch eine nationale Finanzbildungsstrategie, dass wir wegkommen auch von der Individualisierung. Und es ist bei dieser, also so sehr ich natürlich diese ganze Initiative schätze und auch immer eingefordert habe, natürlich brauchen wir eine institutionalisierte finanzielle Bildung. Wir müssen aber gleichzeitig aufpassen, dass wir halt die Probleme, die es im System gibt, nicht individualisieren und wieder weiter auf die Schultern dann vor allem der Frauen legen. Und ja, zum einen brauchst du natürlich diese ganzen Fehlanreizstrukturen müssten abgeschafft werden. Also Ehegattensplitting mit der Steuerklassenwahl zumindest 3 und 5. Also dass man diese, und steht auch im Koalitionsvertrag, dass man eigentlich 4-4 mit Faktor voreinstellt und man müsste dann Opting out machen, um die 3 und 5 zu bekommen. Aber man könnte auch sagen, nee, die 5 müsste bei Ehepaaren dann abgeschafft werden, weil wir haben ja da die strukturelle Einbahnstraße auch für die Mütter, weil sie dann oft auch ihren Lohnzettel sehen und sagen, na, es lohnt sich nicht für mich zu arbeiten oder es ist faktisch auch wirklich so. Und das ist halt ganz perfide, wenn man in der Steuerklasse 5 ist mit dem Minijob, hat man im Endeffekt wirklich mehr, als wenn man in der sozialversicherungspflichtigen Stelle wäre. Und das ist halt ein ganz krasser Fehlanreiz, weil die Minijobs, die waren zwar gedacht als Sprungbrett, aber die haben sich ja auch dann empirisch als wirkliche Sackgasse erwiesen. Und das sind eben so Dinge, oder dann auch, dass man sagt, ja, wir müssen die Familien entlasten. Wir machen 32-Stunden-Woche für Eltern. Einfach, dass auch die Care-Arbeit wertgeschätzt und aufgewertet wird. Also nicht einfach nur immer dieses Narrativ, ja, der Erwerbsarbeit zentriert halt, Frauen müssen eben mehr erwerbsarbeiten, sondern da auch zu gucken, wie ist es denn realistisch? Wie können Familien das überhaupt auch gewährleisten oder leisten, darstellen? Und ja, da gibt es natürlich schon auch länger Vorschläge, zum Beispiel auch von den Gewerkschaften, von der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Familienarbeitszeit. Gibt es schon alles schon seit 10 Jahren und tut sich halt leider so wenig.
Das heißt, es liegt in der, die Vorschläge liegen in der Schublade und keiner macht sie auf und holt sie raus, um sie umzusetzen. Was sind denn so aus deiner Sicht, also wenn wir jetzt mal so in Richtung finanzielle Bildung auch gehen, so in meiner Wahrnehmung, also gib mir gerne Rückmeldung, wie du das so empfindest, ist so das Thema Finanzen oft ein Thema, dem Frauen sich jetzt nicht mit Hingabe widmen, sagen wir mal so.
Ja. Und, ja, das ist ja meine Mission.
Also genau, da, ne? Also warum ist ja. es denn so wichtig, dass Frauen sich mit dem Thema Geld beschäftigen und wie kann man denn die vorherrschenden Hürden, die es aus welchen Gründen auch immer gibt, wie kann man die denn überwinden? So? Also wo setzt du da an und wo können sich Frauen da vielleicht auch selber so ein bisschen motivieren, sich dem Thema mehr hinzuwenden? Oder
also für mich ist es ganz eindeutig, zählt auch zum Thema Self-Care dazu, dass man gut mit seinen Finanzen auch haushaltet. Und generell, ich meine, ich habe ja meine Dissertation zu dem Thema geschrieben, wie die Geldeinstellungen entstehen. Also du liest ja überall auf den sozialen Medien über das Money-Mindset, und aber da fragt niemand ja, wie kommt es denn überhaupt zustande? Und es geht ja auch nicht so, dass man da den Schalter ganz einfach umlegt, sondern das sind ja jahrzehntelang geübte Verhaltensweisen, die man auch nur über einen längeren Transformationsprozess ändern kann. Und das hat mich halt interessiert. Und mein Buch dazu hieß ja Geld und Lebensgeschichte. Und deswegen, ich finde ja beim Geld, es geht ums ganze Leben. Das ist so ein spannendes Thema. Und es geht auch um meine Potenziale, die ich leben will, um meine Wünsche, die ich ans Leben habe, um die Träume, die ich als junge Frau hatte. Und ja, das ist so umfassend. Also deshalb verstehe ich eigentlich gar nicht, dass man das Thema so vor sich wegschiebt, weil es doch wirklich um alles geht eigentlich, ne? Oder auch, was du noch gesagt hast vorhin, mit der finanziellen Unabhängigkeit, wenn wir jetzt in die Partnerschaften zum Beispiel schauen. Und da, wenn du da eben die Augenhöhe behalten willst, und also ich bin der festen Meinung, dass die Qualität der Partnerschaften leidet, wenn die finanzielle Abhängigkeit zu groß ist. Also wenn, dann kommt ja auch ein Machtgefälle hinein. Und das ist meiner Meinung nach eben auch Gift für die Partnerschaften. Und wir kennen auch alle Fälle, dass sich Frauen aus finanziellen Gründen den Kindern zuliebe dann nicht trennen oder aus einer unglücklichen Beziehung lösen. Und da haben wir noch gar nicht über finanzielle Gewalt oder häusliche Gewalt gesprochen. Und deswegen, also finanzielle Selbstbestimmung ist für mich Teil der Lebensqualität.
Was ist denn so ein erster konkreter Schritt, also um sich dem Thema so zu nähern? Du sprichst jetzt ja total begeistert und mit viel Passion über dieses Thema. Wie kann man sich dem denn nähern? Also vielleicht auch, um so ein bisschen so die Berührungsängste zu verlieren, ne? Dass man da vielleicht was falsch macht oder, ne, gerade so beim Thema Aktien, dass man dann vielleicht das Geld auch verliert. Und also wo kann man anfangen? Sollte man ein Buch anfangen zu lesen? Sollte man irgendwie sich eine Mentorin suchen? Also wo sollte man mehr drüber reden? Im Freundeskreis? Also was sind so die Dinge, die man konkret, oder die Frau in dem Fall konkret tun kann, um da loszulegen?
Also das kommt jetzt auch wirklich darauf an, wo man steht. Wenn du jetzt auf die Finanzdienstleistungen konkret ansprichst, da gilt es natürlich, dass man erstmal auch redet, dass man liest, sich einliest, seine Finanzbildung stärkt, sich austauscht, sich informiert, aber auch ausprobiert. Also man muss dann auch mal den ersten Schritt wagen. Und grundsätzlich geht mir das aber ja auch darum, einfach den Frauen zu zeigen, ja, du hast deine Erwerbs-, deine Care- und Geldbiografie, und dann musst du schauen, wie du die Balance halt findest und wie du für dich dann da deinen Weg finden kannst. Und die einen müssen dann vielleicht erstmal anfangen, sich diese ganzen Zusammenhänge bewusst zu machen und zu schauen, gegebenenfalls, wie sie sich aus einer finanziellen Abhängigkeit lösen können. Da gibt es auch Frauen, die sagen, ich habe die Trennung 3 Jahre vorbereitet, ich habe den Arbeitgeber gewechselt, um überhaupt dann ja, besser aufgestellt zu sein finanziell. Oder eben auch, dass man im Arbeitsumfeld mal schaut oder hinterfragt, ist man gut genug bezahlt oder gibt es auch hier Änderungsbedarf? Also beim Thema Finanzen geht es ja nicht nur darum, an den Aktienmarkt zu gehen oder zu lernen, wie die Börse funktioniert, sondern wir müssen ja das Gesamtpaket dann auch sehen. Oder dann eben auch zu Hause schauen, wie haben wir denn die Rollenverteilung geregelt und ist es denn gerecht und können wir da neue Wege gehen? Und diese Aushandlungsprozesse, ja, das ist ja immer dieser schöne Spruch, das Private ist politisch, die müssen wir wahrscheinlich alle in unseren Familien führen. Also vielleicht, ich habe noch Hoffnung, die jungen Paare, die sind ja da schon sehr viel sensibilisierter und die achten da besser drauf. Oder es melden sich bei mir auch Männer, die sagen, wie kann ich denn die unbezahlte Arbeit meiner Partnerin kompensieren? Wie können wir das denn regeln? Und da ist auf jeden Fall Veränderung im Gange und das sieht man jetzt auch schon. Das ist ja auch wichtig und gut. Und ja, wenn du nochmal drauf ansprichst, dieses, warum haben die Frauen da ihre Hürde oder warum widmen sie sich diesem Thema nicht so mit Passion, da kommen wir dann auch nochmal zur unbezahlten Arbeit zurück. Ne? Weil wenn wir eben dann noch den Mental Load dazu nehmen, und da gab es im Sommer die Vermächtnisstudie, dass eben die Frauen da auch wieder 3/4 oder noch mehr der Aufgabenbereiche übernehmen. Von 21 Aufgabenbereiche sind nur 3 für die Männer und der Rest ist für uns vorbehalten. Und ist ja klar, dass auch dann gerade in der Familienphase dann die Zeit fehlt und dann vielleicht auch wirklich der Kopf und die Lust, sich dann nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Vor allem, wenn man halt ja auch selbst vielleicht Vorurteile dem Thema gegenüber hat oder dann denkt, das ist ein Wald mit lauter Bäumen, da weiß ich überhaupt nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und ausgerechnet halt das Thema Finanzen fällt in den Aufgabenbereich der Männer. Und das geben die Frauen dann vielleicht auch zu gerne ab, dass sie da sagen, ja, ne, soll er sich drum kümmern. Und das ist halt ein ganz großes Problem. Das sagen die alle, die auch mit Frauen in Trennungssituationen arbeiten. Ne, dann weiß man zum einen auch gar nicht, was alles da ist. Dann hat, wenn der Überblick fehlt, weiß ich auch nicht, ob mein Partner vielleicht schon was zur Seite geschafft hat. Also
ja, welche Ansprüche ich überhaupt ganz Geld schwierig machen kann, ne? Das sind dann tatsächlich große Themen, die dann kommen können. Ja. Ja, absolut. Was empfiehlst du denn den Männern? Das finde ich jetzt eine spannende Aussage, die du gemacht hast, die zu dir kommen und sagen, wie kann ich auch die Care-Arbeit finanziell ausgleichen. Gibt es da irgendwas, was du so als einen denkbaren Impuls mitgeben kannst?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oft war es halt so, dass jetzt beispielsweise, wenn die Frauen eine betriebliche Altersvorsorge schon aufgebaut haben und eingezahlt haben, dann, wenn sie in die Elternzeit gegangen sind, dann fehlt ja dann der Betrag, der in die gesetzliche Rente einfließt, ne, wenn du nicht mehr in deinem Arbeitsverhältnis bist. Und dann haben sie zusätzlich noch ihre berufliche Rente auch gestoppt oder ruhen lassen. Und du kannst aber freiwillig auch weiterhin zahlen in die betriebliche Altersvorsorge. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man das so macht. Oder auch klar, wenn ein Immobilienerwerb ist, könnte man ja auch der Frau einen höheren Anteil ins Grundbuch eintragen. Und natürlich dann grundsätzlich auch für die Altersvorsorge, dass da Sparpläne aufgebaut werden und dann eben regelmäßig was eingezahlt wird, um das zu kompensieren.
Ja, gute Impulse. Ich habe neulich auch gehört von einer Bekannten, also nicht nur beim Thema betriebliche Altersvorsorge, sondern dass man auch im Nachgang noch Rentenpunkte kaufen kann, um dann eine entstandene Lücke sozusagen auszugleichen. Also das war mir tatsächlich auch noch nicht bewusst, dass das auch ein gangbares Modell ist, wo man sich mal durchrechnen muss, inwieweit sich das eben lohnt.
Ja, das gilt aber nur für die Abschläge. Wenn du früher in Rente gehst, kannst du das dann praktisch auffüllen, diesen Betrag.
Ah, wenn du früher in Rente gehst.
Ja, also diese Lücke kann man dann selbst schließen sozusagen.
Ja, aber war eine Information, die war mir auch noch nicht so bekannt, wo ich dachte, ah ja, war jetzt wertvoll, sich drüber zu unterhalten, dem einen oder anderen.
Ja, da muss man auch wirklich sagen, da gab es mal einen schönen Zeitungsartikel damals, als die Riester-Rente eingeführt wurde. Die wurde ja eingeführt, um so diese gesetzliche Rentensäule zu stärken, weil die ja droht zu wackeln. Und da war mal ein schöner Artikel, der hieß, die gesetzliche Rente schlägt Allianz und Co., weil natürlich sich durch Riester und Rürup und die ganzen Verträge hat sich auch wieder die Versicherungs- und Bankenwirtschaft mehr in die Tasche geschaufelt, weil sie einfach so schlechte Konditionen dann für die Verträge haben. Die haben sehr hohe Kosten, sehr hohe Provisionen und darunter leidet natürlich die Rendite. Und das ist ja auch den Verbraucherzentralen schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Und deswegen, ja, weil dann auch gerade aus der Banken- und Versicherungsbranche die gesetzliche Rente natürlich schlecht gemacht wurde, um ihre überteuerten Verträge anzubieten, fand ich den Artikel damals ganz hilfreich, wo man gesehen hat, ja, wir haben aber immerhin noch die gesetzliche Rentenversicherung. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts dabei rauskommt, ne?
Ja.
Aber klar, grundsätzlich, auch wenn man auch die Männerdurchschnittsrente anguckt. Ne? Nicht nur, wir haben ja nicht nur auch den Gender Pension Gap zwischen Männern und Frauen, wir haben auch alle unsere eigene Rentenlücke und auch die ist bei Männern nicht unerheblich. Jeder muss einfach zusehen, dass da privat auch entgegengesteuert wird. Und dazu muss auch erstmal das Geld da sein, gerade wenn du jetzt Familien ansprichst oder Familien mit geringem Einkommen, wie sollen sie das leisten, ne? Wenn wir letztes Jahr und auch die Preissteigerungen, die Mietsteigerungen über Jahre schon anschauen, ist es wirklich ja, für Familien mit geringem Einkommen ganz schwierig geworden.
Da überhaupt dann was beiseite zu legen. Ja, absolut.
Ja.
Auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja, wie ist, wie können die Leute dich erreichen, wenn sie sagen, sie möchten sich gerne mit dem Thema näher beschäftigen oder auch mal mit dir vielleicht in Kontakt treten für eine mögliche Zusammenarbeit? Was sind so die Möglichkeiten, um mit dir ins Gespräch zu kommen? Wo kann man dich finden?
Mich findet man ja, glaube ich, überall. Ja, ich bin ja auch auf vielen Veranstaltungen. Dann freue ich mich natürlich immer, wenn jemand an mich herantritt. Und auf meiner Seite habe ich wirklich auch, also manche würden vielleicht sagen, die ist jetzt schon viel zu groß, aber die hat sich eben über die Jahre auch durch den Blog dann angereichert. Und ich lösche da jetzt auch nichts. Ich denke, man kann sich wirklich gut informieren auf meiner Website. Und ja, ich biete schon auch Einzelberatungen und Einzelcoachings an, aber das ist nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit. Der Schwerpunkt sind wirklich auch Bildungsveranstaltungen, Bildungsformate. Und da sind auch wirklich viele, da kann man auch mal bei Veranstaltungen gucken, viele, die kostenfrei sind und bei denen auch dann einfach offen ausgeschrieben wird, wo jeder und jede teilnehmen kann.
Super, tolles Angebot auf jeden Fall. Zum einen, um dich mal live zu erleben und wenn es vielleicht räumlich nicht so leicht ist, dann dahin zu kommen, wo du auftrittst, dann gibt es ja auch noch deine beiden Bücher, mit denen man sich ja auch befassen kann, um in das Thema einzusteigen. Und gerade das aktuelle Buch, ne, Auf Kosten der Mütter, ist ja eins, finde ich, das sehr lesenswert ist, wo man sich dem Thema dann auf einen relativ unkomplizierten Weg mal nähern kann, um einzusteigen und da noch tiefer in die Materie einzutauchen. Von daher.
Ja, es lieb von dir. Vielen Dank. Genau. Also das andere Buch ist jetzt auch nicht so für den Hausgebrauch. Es ist ja die Dissertationsschrift. Das ist dann schon schwere Kost eigentlich so von der Sprache. Und das hätte ich vielleicht, wenn ich da noch mal eine Schleife gedreht hätte, ein bisschen einfacher auch formulieren müssen. Aber das Neue, da haben wir extra drauf geachtet. Ich habe ja dann auch bin zum Du übergegangen. Ich wollte das auch noch mal posten. Das war für mich ein großer Schritt, weil ich dann auch Angst gehabt habe, dass ich dann nicht mehr so als Wissenschaftlerin wahrgenommen werde, wenn das zu populär wissenschaftlich wird. Aber ich finde, es ist wirklich mit dem Lektorat gut gelungen. Man kann das ganz gut lesen. Und ich habe auch viele Online-Veranstaltungen, weil du sagst, wenn man sich live trifft, aber man kann auch online zuschalten. Das ist ja heutzutage auch wirklich unkomplizierter geworden.
Das stimmt, da hast du recht. Also dann nochmal der Aufruf, auf die Website zu gucken und zu schauen, wo du als nächstes die Veranstaltung virtuell oder in Präsenz anbietest. Und ja, dann danke ich dir für das Gespräch und für dein Engagement in dem Bereich und freue mich, wenn wir uns virtuell oder in Präsenz im nächsten Jahr wieder über den Weg laufen. Würde mich
sehr freuen. Das freut mich auch, liebe Stefanie. Vielen Dank und ja, einen schönen Tag noch.
Ja, dir auch.
Ja, ein sehr spannendes Gespräch war das. Das finde ich deutlich gemacht hat, dass es wichtig ist, sich so früh wie möglich mit dem Thema Finanzen zu befassen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Lass mir da gerne ein paar Sterne oder einen Kommentar da, damit der Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Start in die Woche und freue mich, wenn du auch in 2 Wochen wieder reinhörst. Und bis dahin denk immer dran, Vereinbarkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt.